Ihr hört Unboxing Trans, ein Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Thema auspacken, das für Transmenschen wichtig ist und über das Allies und Verbündete vielleicht noch wenig wissen.
Trans-Themen kommen derzeit fast nur als Anti-Trans-Themen vor. Mit Unboxing Trans wollen wir das ändern. Wie? Indem wir von innen heraus erzählen. Wir, das sind übrigens
Kathleen
und ich bin die Julia.
Zwei Freundinnen, die eine cis
und die andere trans.
Und was besprechen wir so?
In 10 Folgen bringt jede von uns etwas mit, was die andere Person vorher nicht weiß. Ich habe immer ein Thema dabei, das für Transmenschen wichtig ist. Dieses Thema packen wir dann bis ins Detail aus. Und du?
Ich bringe ein Objekt mit, das ich mit Trans-Themen verbinde und Kulturtipps. Außerdem bekommen wir einen spannenden Anruf aus der Vergangenheit und lernen eine historische Persönlichkeit kennen.
Dann beantworten wir auch Fragen aus der Community und vergeben Preise. Wir haben das Angstkatzenhäschen als Antipreis und einen goldenen Blumenstrauß für besonderes Engagement. Schön, dass ihr bei Folge 1 dabei seid. Los geht's!
Und was unboxen wir heute?
Das Selbstbestimmungsgesetz.
Okay.
Was weißt du denn bisher darüber?
Über Selbstbestimmungsgesetz weiß ich, dass es ein ziemlich erniedrigendes Vorgehen abgelöst hat, das bis dahin in Kraft war, nämlich das alte Transsexuellengesetz, TSG, glaube ich.
Genau.
Und das war deswegen so erniedrigend, weil es betroffenen Menschen so psychologische Zwangsgutachten aufgenötigt hat, die sie über sich ergehen lassen mussten, bevor sie ihren Geschlechtseintrag oder ihren Namen ändern durften. Ich glaube, dass es seit den 80ern irgendwann in Kraft war. Ich weiß, dass es ziemlich kostspielig war. Und ich glaube, dass vor dem transsexuellen Gesetz es gar keine Gesetzgebung in dem Sinne zur Selbstbestimmung gegeben hat. Aber du weißt viel mehr über das Selbstbestimmungsgesetz. So viel weiß ich nämlich auch, dass du dich sehr dafür eingesetzt hast, dass es durch den Bundestag kommt und dass es im Koalitionsvertrag verankert wird, stimmt's?
Ja, also ich habe sehr intensiv selber daran mitgewirkt oder mit verhandelt oder beraten teilweise. Aber nochmal zum transsexuellen Gesetz. Es gab weltweit, war Deutschland, ich glaube, das zweite Land, das eine Möglichkeit geschaffen hat, um eine Namensänderung oder den Geschlechtseintrag zu ändern. Und das war halt damals in den 80er Jahren, war das echt ein Novum gewesen. Das ist dann 1981 in Kraft getreten. Und du hast eben diese Begutachtung angesprochen. Also das war nicht das Einzige, was da so verletzend war. Bis 2008 war man sogar verpflichtet, erstmal die Ehe scheiden zu lassen. Und bis 2011 gab es eine Anforderung, die gesagt hat, man muss sich fortpflanzungsunfähig operieren lassen. Und das sind alles Regelungen, die dann irgendwann vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurden. Und weil das halt als verfassungswidrig eingestuft wurde. Und so sind nach und nach viele verschiedene hochproblematische, menschenunwürdige Regelungen da rausgefallen, also gestrichen worden und immer nur nie selbst auf Eigeninitiative der Regierung, sondern immer mit Hinweis des Bundesverfassungsgerichts. Und übrig geblieben ist halt immer noch diese psychologische Begutachtung. Und weil wir hier von einer Fremdbestimmung sprechen, das heißt, es ist immer eine dritte Partei, die, also eine ärztliche oder psychotherapeutische Perspektive, die mich als Einzelperson jetzt bewerten muss, diese dritte Partei bestimmt jetzt über mich, wer ich bin oder wer ich sein darf. Und deshalb sprechen wir da von Fremdbestimmung. Und daraus kam dann die Forderung, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Selbstbestimmungsgesetz, weil niemand anders über sich selbst Bescheid weiß als die Person selbst. Und dieses Selbstbestimmungsgesetz hat dann gefordert, dass diese psychologischen Gutachten abgeschafft werden sollen, dass es nicht mehr so ein teures Gerichtsverfahren sein soll und so weiter.
Und die wurden abgeschafft, stimmt's? Also die sind jetzt nicht mehr Teil. Jetzt kann eine trans-, inter- oder nicht-binäre Person zum Standesamt gehen und dort den Geschlechtseintrag und den Vornamen ändern lassen, ohne dass dieses Gutachten oder diese Einschätzung von einer dritten Stelle nötig ist. Richtig?
Genau, das ist jetzt abgeschafft worden. Also in der Vergangenheit war ja immer diese dritte Perspektive notwendig und jetzt gehst du und du musstest bei Gericht einen Antrag stellen. Dann wurden dir vom Gericht diese psychologischen GutachterInnen zugewiesen Und erst wenn die dann absolviert wurden, dann konnte man, gab es ein Gerichtsurteil und hast offiziell die Erlaubnis, konntest du beim Standesamt dann diesen Gerichtsbeschluss einreichen und hast eine neue Geburtsurkunde bekommen. Und dieser ganze Prozess fällt jetzt weg. Jetzt geht man direkt zum Standesamt und gibt eine Erklärung ab, wie beispielsweise, wenn man heiraten möchte, gibt man auch einfach eine Erklärung ab. Dann wird das beglaubigt, beurkundet und dann hat man quasi einen neuen Geschlechtsantrag. Das spart wahnsinnig viel Zeit, das spart wahnsinnig diese psychische Belastungen werden dadurch gespart. Also das ist ja schon sehr demütigend. Und vor allen Dingen spart das halt auch viel Geld. Das Gerichtsverfahren hat so um die 1.500 bis 2.000 Euro im Durchschnitt gekostet und beim Standesamt zahlt man je nach Gemeinde, wo das durchgeführt wird, sind die Gebühren liegen die so bei 50 bis 100 Euro vielleicht.
Und sag mal, warum hat es 40 oder über 40 Jahre gedauert, dass dieses Selbstbestimmungsgesetz ja in Kraft treten konnte und das alte, dieses menschenverachtende und erniedrigende transsexuellen Gesetz ersetzt wurde? Also auch trotz der massiven Kritik von Menschenrechtsorganisationen?
Das hängt immer damit zusammen, wie die Regierung aufgestellt ist, was für eine Motivation die hat, solche Gesetze anzupassen und so weiter, was für ein Menschenbild die auch haben. Und da gab es immer wieder Versuche und Vorstöße, das abzuschaffen. Aber wir haben eine sehr konservative Regierung, die ein bestimmtes Menschenbild mit sich bringt und ja, wie Menschen zu sein haben, und eine gleichgeschlechtliche Ehe gab es ja nicht beispielsweise. Deshalb konnte auch nicht, wenn jetzt ein verheiratetes Ehepaar zusammen ist und eine Person möchte jetzt den Geschlechtseintrag ändern, würde das ja bedeuten, es gibt dann plötzlich eine gleichgeschlechtliche Ehe, und deshalb war das halt auch lange nicht gewünscht und nicht gewollt. Und und erst durch den Hinweis vom Bundesverfassungsgericht wurde das dann abgeschafft. Und das heißt, wir haben eigentlich seit 2008 schon eine gleichgeschlechtliche Ehe, obwohl die offizielle gleichgeschlechtliche Ehe erst 2017 offiziell anerkannt wurde.
Mhm.
Und das kommt immer darauf an, wer in der Regierung sitzt und wie, welche Themen, die ihnen wichtig sind. Und erst dann fassen sie solche Sachen an. Und da gab es ganz viele Widerstände. Es gab auch Gespräche natürlich von Interessenvertretungen mit der Politik und so. Aber die Widerstände waren innerhalb der Regierung, der konservativen Regierung. Da war ja meistens immer die Union mit an Bord. Und da war das ganz schwierig, mit denen überhaupt über solche Themen ins Gespräch zu kommen. Also alles, was mit so moralischen Themen zu tun hat, da gehen die ganz schnell in Widerstand.
Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, weil wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo wir eine ziemlich konservative Regierung am Start haben. Und ich wollte wissen von dir, wie gefährdet dieser neue Status, also im Bezug auf die Selbstbestimmung ist. Schließlich hört man ja auch aus unseren politischen Lagern die Erzählung von den es gibt nur zwei Geschlechter, wie wir sie auch gerade ganz stark in den Vereinigten Staaten sehen. Also genau, was bedeutet das in Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz? Wie sicher ist das denn?
Also ursprünglich war vorgesehen, dass das Gesetz nach, ich glaube, 5 Jahren evaluiert werden sollte. Und das heißt, es wird geguckt, wie viele Anträge hat es gegeben, wie sind die Erfahrungen damit und so. Und kaum war die neue Regierung an der Macht mit der CDU, haben sie den Koalitionsvertrag reinschreiben lassen, dass sie das Gesetz jetzt schon zum Mitte nächsten Jahres evaluieren wollen. Und da haben wir im Koalitionsvertrag mit der Begründung den Schutz von Frauen und insbesondere auch die Situation von Kindern und Jugendlichen. Also es war auch vorher schon immer wieder eine Kritik von der Union, dass es für Jugendliche zu einfach gemacht wird, dass Frauen gefährdet werden. Das sind so diese typischen transfeindlichen Narrative, die immer wieder vorgetragen werden. Also Kinderschutz und Frauenschutz, weil angeblich kann sich ja jetzt jeder Mann zur Frau erklären und dann eine Damentoilette besuchen und solche Geschichten. Und diese Narrative hat die Union jetzt tatsächlich in den Koalitionsvertrag reinschreiben lassen. Und wir haben während den Verhandlungen schon sehr intensiv davor gewarnt, dass wir solche Formulierungen nicht wollen, also eine Überprüfung des Selbstbestimmungsgesetzes und so weiter. Aber die SPD hat das mitgetragen und hat dann diese Formulierung in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und jetzt ist es nun mal so, dass es eine Evaluation geben wird, frühzeitig, und das gefährdet natürlich die aktuelle Selbstbestimmung. Die haben auch angekündigt, dass sie diese Meldedatenverordnung, also es war damals angedacht, dass sobald jemand einen Geschlechtsantrag geändert hat, dass sämtliche Sicherheitsbehörden, Kriminalbehörden und so weiter informiert werden sollen. Und auch das haben wir natürlich sehr kritisiert, weil das sofort irgendwie so einen Stempel aufdrückt, du bist irgendwie gefährlich oder kriminell. Und das wird bei anderen nicht gemacht. Und hat man sich gefragt, warum wollt ihr das? Und das wurde aber dann im Gesetzgebungsverfahren rausverhandelt. Kaum war das Gesetz in Kraft, hat das Bundesland Bayern natürlich da wieder einen eigenen Weg gemacht und diese Meldedaten angepasst. Und jetzt haben wir gehört, dass die neue Bundesregierung mit der CDU das auf Bundesebene auch möchte, dass dieses Meldewesen wieder verändert wird und so. Also da ist wenig von Selbstbestimmung, wenn du ständig das Gefühl hast, du wirst beobachtet und wir haben dich im Blick, was du machst und deinen früheren Geschlechtsantrag und so weiter. Und also man merkt schon mit der neuen Regierung, dass dann ein ganz anderer Wind herrscht. Und das ist natürlich für diejenigen, die es brauchen, immer sehr verletzend.
Ich habe auch den Eindruck, wenn du das so schilderst, dass sozusagen so Hintertüren wieder zu mehr Diskriminierung geöffnet bleiben sollen, dass dieses Grundpathologisieren, was ja in einem alten Gesetz auch mit drin steckt, nämlich Leuten wirklich auch zu unterstellen, es war ja damals tatsächlich so, dass Perversionen abgefragt wurden, also dass Transsexualität oder Transidentität ja als irgendwas Krankhaftes quasi gelesen wurde. Und ich finde, mit dieser Kriminalisierung, dieser per se Verdächtigung, wird da wieder so eine Verbindung zu dieser pathologisierenden Art hergestellt. Das finde ich auch total unheimlich und bedenklich. Was haben denn Verbände, und du bist ja total aktiv, was habt ihr als AktivistInnen denn vor, um dagegen zu halten bei dieser Überprüfung im nächsten Jahr?
Also wir können einfach immer nur Gespräche suchen und du hast recht, das war auch in der Vergangenheit immer wieder, die Union hat immer wieder versucht, an dieser psychologischen Begutachtung festzuhalten. Es gab dann verschiedene Vorschläge, das Transsexuellengesetz in der Vergangenheit zu reformieren. Und da haben die gesagt, okay, können wir machen, aber unter Bedingungen, das Gerichtsverfahren wird vereinfacht, das soll dann noch kostenlos werden, aber die Beratungen oder diese psychologischen Begutachtungen wurden dann Beratungen genannt. Es sollen aber die gleichen Personen durchführen. Das heißt, also faktisch hätte sich nichts geändert und es wäre immer noch ein Gerichtsverfahren geblieben. Das war bei der Union immer eine Bedingung, dass man gesagt hat, diese psychologische Begutachtung wollen wir beibehalten. Also es wird immer dieses Bild gesendet, wir trauen euch nicht, wir trauen Transmenschen nicht. Und wir müssen euch beobachten, wir müssen euch im Blick haben, wir wollen euch kontrollieren. Also der Staat nimmt sich das Recht heraus, eine sehr kleine Minderheit, wir sprechen ja hier von weniger als 1%, eine sehr kleine Minderheit ständig irgendwie unter Druck zu setzen. Und eine Minderheit, die sowieso schon in allen Bereichen sehr viel Druck hat. Und wir als AktivistInnen oder Verbände haben nur die Möglichkeit, da immer wieder ständig ins Gespräch zu gehen und auf die Studienlagen hinzuweisen, auf die Erfahrungen in anderen Ländern hinzuweisen und zu zeigen, guck mal, diese Missbrauchsbefürchtungen, die ihr da immer habt, die sind gar nicht real. Also es gibt auch eine Untersuchung europaweit in allen Ländern, die so ein Selbstbestimmungsgesetz haben. Aber da lassen die sich oft nicht gut von beeindrucken. Also die haben halt ihre Vorstellung und die suchen sich natürlich ihre eigenen Meinungen, ihre eigenen Studien oder Leute, die halt eine Einzelmeinung vertreten, aber genau die gleiche Stoßrichtung wie die Union vertreten. Und solche Leute suchen sie sich dann raus. Also da wird wenig mit Fakten gearbeitet, sondern mehr mit Gefühlen, mit populistischen Gefühlen teilweise, einfach um ihre Klientel zu bedienen und ihre Vorstellungen irgendwie zu rechtfertigen. Das wird für uns auf jeden Fall ein langer, harter Kampf und die Befürchtungen sind groß, dass es für uns auf jeden Fall wieder schlechter wird, als es in der Vergangenheit gewesen ist.
Das ist der aktuelle Status und das ist zu befürchten. Wenn wir das mal ganz kurz ausklammern, diese politische Lage, in der wir uns befinden, und wir das Selbstbestimmungsgesetz, so wie es im Augenblick dasteht, betrachten, was fehlt dem Selbstbestimmungsgesetz deiner Ansicht nach noch, damit es wirklich inklusiv und gerecht sein kann?
Also wir haben während im Gesetzgebungsverfahren schon sehr kritisiert, dass es die Mehrheit vor einer Minderheit schützen soll. Also es ist nirgendwo irgendwie ein Inklusionsgedanke, und das ist ja eigentlich das, was Demokratie ausmacht. Es ist nirgendwo zu lesen, dass man eine Minderheit irgendwie die gleiche Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen möchte, sondern es gibt einen ganz großen, langen Paragraphen, der so viel Misstrauen gegenüber so einer Minderheit äußert. Und da haben wir uns von Anfang an mehr gewünscht, dass man die Schutzfunktion für Minderheiten irgendwie besser herausstellt, dass man die Teilhabe besser ermöglicht, also Inklusion ermöglicht und so weiter. Aber es liest sich so, als wenn eine Mehrheitsgesellschaft vor einer Handvoll Menschen irgendwie beschützt werden muss. Und da ist halt einfach der Fokus total falsch. Und die Roten und die Grünen, also SPD und Grüne, waren da immer sehr positiv und haben versucht, Trans oder diese Minderheiten irgendwie besser zu schützen. Aber es war halt immer so der Einfluss der FDP, die das dann so verschärft hat und dass immer dieser Fokus auf mögliche Missbrauchsszenarien irgendwie gesetzt wurde. Und da würden wir einfach mehr wünschen, dass man mehr die Lebenswirklichkeit von einer Minderheit betrachtet und sie dann auch angemessen im Gesetz berücksichtigt, damit da wirklich Ängste abgebaut werden und damit wirklich Teilhabe in der Gesellschaft möglich wird. Ein weiterer Punkt ist dieses sogenannte Offenbarungsverbot. Also viele haben ja immer Angst, dass sie durch Freundeskreis oder Familie oder Arbeitgeber mit dem alten Namen irgendwie in Verbindung gebracht werden. Und man hat eigentlich das Recht darauf, also ein Recht auf Vergessen, gibt es ja auch so eine Google, nach Datenschutzgrundverordnung gab es auch mal so eine Google-Gerichtsurteil oder so. Man hat ein Recht darauf, dass die Vergangenheit, da geht es um das Persönlichkeitsrecht, dass man auch alte Zeugnisse und so weiter korrigieren kann mit dem richtigen Namen. Und da ist das Offenbarungsverbot dann so ausgestaltet worden, dass, ich sag mal, gerade die Leute, die mich schon aus der Vergangenheit kennen, Familie, Freundeskreis und so weiter, die dann immer noch die Möglichkeit gegeben wird, mich mit dem alten Namen anzusprechen. Und das ist für uns auch sehr verletzend, weil viele immer gesagt haben, gerade Familien, die einen nicht akzeptieren, oder gerade Kinder und Jugendliche, die gar keine andere Wahl haben, als bei ihren Eltern zu leben, und die haben ein nicht unterstützendes Elternhaus, für die ist das wahnsinnig verletzend. Da gibt es ganz hohe Raten von Depressionen, die gehen nicht mehr in die Schule, sozialer Rückzug bis hin zu Selbstverletzung und Suizidgedanken. Und gerade da hätte man sich gewünscht, dass man diese Schutzbedürftigen mehr in den Schutz nimmt.
Bei dem Offenbarungsverbot, was du gerade geschildert hast, ist mir was aufgefallen oder ein Gedanke gekommen, über den wir vielleicht zu einer späteren Stelle in unserem Podcast nochmal sprechen. Das Thema der frühere Name ist ja gerade bei Menschen, die quasi in der Öffentlichkeit stehen und auch ein Werk quasi künstlerisches zum Beispiel geschaffen haben, oft eine totale Schwierigkeit, ne? Weil was machst du denn als Künstlerin, wenn du unter dem und dem Namen 20 Jahre vielleicht eine Karriere hattest und ein Werk geschaffen hast und plötzlich fängst du wieder bei Null an, ohne deine Referenzen nutzen zu können, weil es über irgendwelche bürokratischen Hürden so schwierig ist, das zu machen. Da gibt es ja ein paar Fälle. Vielleicht können wir uns auch mal jemanden einladen, der oder die darüber was erzählen mag. Aber das fiel mir gerade bei dem Thema auch nochmal ein. Also die Schutzlage aus politischer Ebene ist sozusagen nicht gewünscht oder nicht gewollt. Also eher, du meintest, es ist eher so ein Grundverdacht, der in der aktuellen Gesetzlage trotzdem immer noch entgegengebracht wird. Was können denn Menschen, also Cis-Menschen, im Alltag tun, um Trans-Personen besser zu unterstützen und auch besser zu schützen, wenn es die Gesetzeslage oder die bürokratische Ebene halt noch nicht kann? Was können wir als Familienmitglieder, als FreundInnen, was können wir im Job tun oder in der Öffentlichkeit, wenn wir Diskriminierung gegenüber Trans-Personen erleben?
Also ich glaube, das Erste ist, dass man sich selbst erstmal der eigenen Privilegien bewusst wird. So, ich habe als Julia nicht das Recht, über dich als Kathleen zu entscheiden, wer du bist. So, und du hast von Anfang an einen Namen und einen Geschlechtseintrag zugewiesen bekommen, mit dem du dich wohlfühlst. Und das ist in Ordnung so. Bei mir war das anders. Und da haben wir von Anfang an schon irgendwie, ich sag mal, unterschiedliche Startvoraussetzungen. Und deshalb muss man sich erstmal darüber bewusst machen, wie ist das für den Menschen, für mein Gegenüber? Und versuchen die Situation, man muss sie nicht verstehen, aber sich irgendwie bewusst machen, da ist jemand, der hat es vielleicht ein bisschen schwerer als ich selbst. Dann ist es das Ernstnehmen. Also es wird oft so getan, als wenn das nur gerade bei Kindern und Jugendlichen, das ist nur eine Phase und wir müssen die vor sich selbst schützen und so weiter. Das ist immer so, ich sag ja immer, diese Helikoptereltern, die immer alles irgendwie steuern wollen und die Kinder in Watte packen und aber die Kinder nicht eigene Erfahrungen machen lassen. In der Regel wissen wir, dass gerade Kinder und Jugendliche wahnsinnig viele Jahre, im Durchschnitt ungefähr 4 bis 7 Jahre, darüber nachdenken. Also wir sprechen ja vom Inneren bis zum Äußeren Coming Out. Das ist der Zeitraum, den sie nachdenken, bis sie sich selbst darüber im Klaren sind, wer bin ich eigentlich und wann finde ich den Mut, das jetzt auch anderen zu sagen. Also da ist so eine lange Phase der Selbstreflexion hat da stattgefunden und dann kommen meistens die Eltern und sagen, Moment mal, das ist nur eine Phase. Also dieses Nicht-Ernst-Nehmen ist hochproblematisch. Da würde ich mir einfach wünschen, dass man das ernst nimmt und dann einfach fragt, was brauchst du eigentlich? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich an die Hand nehmen? Es gibt viele Transmenschen, die Stress haben mit den Krankenkassen, Stress am Arbeitsplatz oder in der Schule, mit der eigenen Familie. Und die brauchen einfach Support, die brauchen Unterstützung. Und da würde ich mir von unserer Gesellschaft einfach wünschen, dass wir solidarischer miteinander sind und dass wir aufeinander achten und ein bisschen mehr Empathie und so. Also Selbstreflexion über die eigenen Privilegien, das an die Hand nehmen, solidarisch und die Unterstützung ist ganz, ganz wichtig.
Und was machen wir? Also ich glaube, es gibt total viele Menschen, die gerne unterstützen möchten, aber die total Schiss davor haben, was falsch zu machen. Wie kann man diese Unentspanntheit und Angst vor Fehlern bei Cis-Menschen vielleicht auch schmälern, damit sie sich stärker in der Öffentlichkeit für Transmenschen einsetzen?
Also ich sage immer, Toleranz ist keine Einbahnstraße. Und wir müssen uns, glaube ich, auch insgesamt allen so gegenseitig Fehler zugestehen. Und wenn ich merke, dass diese Person mich jetzt vielleicht beim ersten Mal mit den falschen Pronomen anspricht oder so, und ich merke aber, und das spürt man ja im Gespräch, macht diese Person das absichtlich, um mich zu verletzen? Und diese Motivation dahinter, die spürt man ja. Und da, wenn ich die Person dann darauf hinweise, ey, meine Pronomen sind sie, ich würde dich bitten, mich als sie anzusprechen, und die Person dann sagt, oh, Entschuldigung, dann weiß ich sofort, okay, sie hat es nicht absichtlich gemacht, und da ist jetzt sofort eine Selbstreflexion da und da ist sofort eine Entschuldigung, muss es ja vielleicht noch nicht mal sein, aber irgendwie so ein in sich gehen und ein Signal, sorry, ich wollte dir nicht wehtun. Aber es gibt dann noch andere, die sagen, nee, Moment mal, du siehst für mich aus wie so und so und deshalb spreche ich dich so und so an. Also da ist diese Selbstreflexion nicht vorhanden, sondern immer nur die eigene Perspektive und nicht der Dialog miteinander. Und diese Motivation, die spüre ich in einem Gespräch, und sobald ich merke, da ist jemand, der möchte mir nichts Böses, dann bin ich auch bereit, Fehler auf jeden Fall zu tolerieren. Und da sollte niemand Angst haben, mich jetzt anzusprechen oder das auch bei anderen Transmenschen, die also man muss sich auch gegenseitig erlauben, den Dialog zu finden und sich annähern zu können. Und ich mache so Keynotes, Vorträge und so, und ich habe dann mal das Beispiel genommen mit den Steinen. Also wenn du verschiedene Steine hast, die du immer wieder aneinander schlägst, die sind am Anfang total spitz, und mit der Zeit, wenn die sich immer wieder aneinander gerieben haben, dann werden die immer rund, dann werden die abgerundet. Und das ist ein Beispiel, das hat mir meine Oma mal erzählt.
Süß.
Und irgendwann, wenn die Steine sich immer wieder mal aneinander gerieben haben, sind sie halt schöne abgerundete Steine. Und das braucht's einfach, dass wir uns auch mal irgendwie aneinander reiben, den Dialog zulassen und einfach mal auch vom Gegenüber lernen und zu gucken, was kann ich eigentlich besser machen. Und das muss aber gegenseitig passieren und nicht immer nur eine Perspektive, nee, ich sehe das so und das ist jetzt die richtige Meinung. Also so kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Und dann würde ich mir wünschen, dass Cis-Personen irgendwie sich an CSDs beteiligen, Organisationen irgendwie unterstützen, mit ihren Abgeordneten ins Gespräch kommen und auf Minderheiten aufmerksam machen. Also das ist ja das, was Demokratie Demokratie ausmacht, dass wir gegenseitig aufeinander achten. Und also ich beschreibe Demokratie immer als ein Regieren der Mehrheit mit Verantwortung für die Minderheit. Und das würde ich mir, glaube ich, viel mehr wünschen und nicht immer so auf den eigenen Vorstellungen beharren, sondern regelmäßig auch mal Perspektiven anderer Menschen oder anderer Gruppierungen irgendwie mit in den Fokus nehmen. Goethe hat mal gesagt, Reisen bildet. Und je mehr Menschen ich in meinem Leben aus unterschiedlichen Kulturen oder Gruppierungen und Minderheiten begegne, desto mehr erweitert das meinen Horizont einfach. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir alle mehr aufeinander zugehen und versuchen, miteinander zu leben und nicht übereinander zu herrschen oder so. Was würdest du dir denn wünschen, wie wir als Gesellschaft mit dem Thema Selbstbestimmung umgehen? Und da gibt's ja unterschiedliche Bereiche, geschlechtliche Selbstbestimmung, die sexuelle Selbstbestimmung. Da gibt's ja unterschiedliche Bereiche, in denen Selbstbestimmung wichtig ist. Was bedeutet für dich Selbstbestimmung?
Also ich würde mir, das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich würde mir eigentlich eine Gleichgültigkeit wünschen. Also ich wünschte mir, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das einfach total egal ist, wer wie sein will, solange man anderen Menschen damit nicht wehtut. Also das wünschte ich mir, dass es gar keinen Ort geben müsste, in dem das so ausverhandelt und erkämpft werden muss, sondern dass wir einfach eine coole Gesellschaft sein können, die menschenfreundlich ist, Punkt, und dass es da egal ist, welche sexuelle Orientierung oder welche Geschlechtsidentität eine Person mitbringt. Aber das ist natürlich eine Utopie, von der wir noch total weit entfernt sind. Das finde ich einen total erstrebenswerten gesellschaftlichen Ort, wo es darum gar nicht gehen muss, wo Selbstbestimmung einfach ein total grundnatürlich ist.
Glaubst du, dass das ein Zustand ist, den wir als Gesellschaft, als Menschheit irgendwann erreichen werden?
Da muss ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen als Pessimistin outen. Wenn ich augenblicklich in die Welt gucke, sehe ich nicht, dass wir in die Richtung unterwegs sind, sondern dass wir eher in die entgegengesetzte Richtung unterwegs sind. Und das macht mir total Angst. Deswegen muss der Kampf und der Einsatz tatsächlich nochmal so next level gehen, denke ich. Also ich meine, während wir sprechen, sind gerade vor ein paar Wochen bei einem Vielfaltsfest in Brandenburg Menschen attackiert worden. Also der Groll gegen Vielfalt, zu dem ja auch Trans-Themen etc. dazugehören, die Abwehr, die ist gerade so stark und das macht mir total Angst. Und da müssen wir auf jeden Fall als Gesamtgesellschaft deutlich stärker gegen aufstehen. Und ich sehe es genauso wie du. Es ist total wichtig, dass gerade wir Cis-Menschen uns auch auf diesen Veranstaltungen blicken lassen und einfach supporten und mitmarschieren und bunt sind und für diese Gesellschaft einstehen, auf die wir Bock haben. Und ich glaube, der Großteil hat keinen Bock auf so eine hasserfüllte Gesellschaft.
Ja, das Problem ist, glaube ich, nur, dass diejenigen, die so laut sind, das sind sehr wenige, aber die sind sehr laut. Und dadurch werden die halt wahrgenommen, als wären die in der Mehrheit und so. Ich glaube auch, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist und dass wir das immer mehr bewahren müssen, dafür kämpfen müssen und dass wir uns nicht auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen können, sondern dass wir immer wieder, und das sage ich auch immer Aktivismus, also Aktivismus heißt ja nicht immer nur, dass man progressiv ist und Fortschritte erkämpfen möchte, sondern dass man auch das, was man erkämpft hat, dass man das halten kann, dass es nicht wieder Rückschritte gibt und so. Und wir sehen das ja in den USA, was da gerade los ist. Also da wünsche ich mir, glaube ich, dass wir als Gemeinschaft, Gesellschaft irgendwie mehr zusammenstehen und uns ja auf das fokussieren, was uns eigentlich zusammenbringt und zusammenhält.
Total, das sehe ich genauso. Aber um deine Frage von eben nochmal zu beantworten, ohne jetzt so in diesem utopischen Bereich zu landen, wünsche ich mir, dass dieses Selbstbestimmungsgesetz wirklich inklusiv gestaltet wird, dass PolitikerInnen sich dafür einsetzen, dass Menschen beschützt werden und nicht ausgegrenzt und geothert werden. Und ja, und ich bin total gespannt, sicherlich auch durch die Verbindung, die ich zu dir habe, mitzuverfolgen, wie dann diese Überarbeitung oder diese Evaluation des Gesetzes nächstes Jahr passiert, mit was für konservativen Floskeln und Backlash-Tendenzen da vielleicht auch versucht wird heranzugehen. Da bin ich super gespannt auf die Sprache, auf das Vokabular, weil das ist ja gerade, es zeichnen sich ja einfach gewisse Strömungen ab. Also jetzt nicht nur in der LGBTQI-Plus-Welt. Also es zeichnet sich ja einfach gerade insgesamt so eine extrem konservative Rückwärtsströmung an, die natürlich alle fortschrittlichen Kräfte eingrenzen möchte. Ich bin wirklich total gespannt darauf, welche Sprache da genutzt wird. Und ich finde es einfach wahnsinnig krass, was du eben auch schon mal gesagt hast, wir reden hier von mehr oder weniger einem Prozent unserer Gesellschaft. Es ist eine total klitzekleine Gruppe. Warum auf so eine kleine Gruppe so herabgeschaut wird und die so, ja, so zum Feindbild erklärt wird, das geht mir einfach gar nicht in den Kopf. Also für mich ist das auch ein ganz großes Ablenkungsmanöver, um sich nicht mit politischen, wichtigeren Themen in unserer Gesellschaft auseinandersetzen zu müssen. Es ist so viel leichter, auf irgendwelchen Gruppen herumzutreten.
Mir zeigt es einfach so die Machtverhältnisse. Wer über wen Macht ausüben möchte. Also warum möchte jemand darüber bestimmen, wie andere zu sein zu haben? Und das finde ich so das Schwierige. Und das sieht man jetzt immer mehr in diesen, auch in gerade in diesen autokratischen Regierungen, die das immer mehr zum Thema machen, Minderheiten quasi in ihre Schranken zu weisen. Also das Aufbegehren für Gleichberechtigung wird ja schon problematisiert. Und das haben wir jetzt auch in Deutschland gesehen mit der Union, als sie diese 550 Fragen an die Zivilgesellschaft gerichtet haben. So. Also da, wo eine Zivilgesellschaft sich für Gleichberechtigung einsetzt, werden immer wieder von denjenigen, die an der Macht sitzen, wird das erstmal in Frage gestellt. Und da wünsche ich mir einfach, dass Menschen mit Verstand regieren und nicht mit Machtwillen oder mit Geld aus Geldinteresse oder ähnliches.
Vielleicht noch eine Frage im Vergleich zu dem homosexuellen Gesetz, das ja auch erst 1997 abgeschafft wurde.
Anfang der 90er Jahre.
Jedenfalls hat es da ja eine kulturelle Verschiebung dahingehend gegeben, dass es wirklich relativ normal geworden ist, glaube ich. Vielleicht ist es aber unter dieser vermeintlichen Normalitätsebene doch gar nicht so normal in anderen Teilen der Bevölkerung, dass man einfach nur sich nicht mehr darüber negativ geäußert hat. Das weiß ich nicht. Das ist ja mit Rassismus zum Beispiel auch so, dass man dachte, wir sind eine viel weniger rassistische Gesellschaft geworden, aber jetzt sehen wir, dass das gar nicht stimmt, sondern dass das vielleicht auch eher so schlummerte. Und jetzt, wo die Kräfte wieder erstarken, sich Leute auch trauen, wieder rassistischer zu sein oder homophober zum Beispiel oder in dem Falle transfeindlicher. Aber es gab ja mal eine Zeit, in der es kann sich ja kaum noch jemand dran erinnern, dass Homosexualität bis vor relativ kurzer Zeit eine Straftat gewesen ist. Und eigentlich wird das ja Das wäre ja eigentlich auch ein Ziel, dahin zu kommen, dass man irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenken muss, dass transidente Menschen zu irgendwem gehen müssen, um irgendwas zu machen dafür, dass sie sind, wer sie sind, sondern dass sie das einfach sein können.
Also wenn ich so an Schulen bin oder an Unis oder so und da mit SchülerInnen spreche und denen das zeige, was da so gefragt wird und dass es bis heute immer noch als psychische Störung diagnostiziert wird und so, da fallen die echt mal alle vom Glauben ab. Und also da bin ich froh, dass die jüngere Generation da ein ganz anderes Selbstverständnis hat und Übergriffe erkennt und das auch benennt und sagt, das ist ja schlimm. Und diese Selbstverständlichkeit, dass zum Beispiel war da mal ein junges Mädchen in einer bei einem Vortrag von mir, die hat dann erzählt, ihre Tante ist halt mit einer Frau zusammen. Und für die war das selbstverständlich, dass die Frau und Frau sind. Und als dann die gleichgeschlechtliche Ehe kam, dann haben die gesagt, ja, wir dürfen jetzt heiraten. Und die ist aus allen Wolken gefallen und hat gesagt, wie, ihr dürft jetzt heiraten. Also für sie war sie schon, als ob sie verheiratet sind und dass sie völlig selbstverständlich das so sein dürfen. Und das war aber in den Generationen davor, war das genau andersrum. Da sind die Leute aus allen Wolken gefallen, wenn jemand plötzlich gleichgeschlechtlich zusammen war und diesen Anspruch gestellt hat, dass sie auch heiraten möchten und so weiter. Und die junge Generation fällt eher dann aus den Wolken, wenn sie merkt, wie, das war früher nicht erlaubt. So, und da merkt man, dass sich da schon so das Mindset schon so ein bisschen verändert hat. Und da freue ich mich einfach auf die Generation, die danach kommt.
Total.
ja dann auch so für Menschenrecht und Klima, die sind ja ganz auf diesem Trip, sich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
Oh, lass uns diesen Blog mit diesem kleinen hoffnungsvollen Blick auf die neue nachrückende Generation beenden und nicht mit meinem Pessimismus.
Ja, sehr gut. Oh, ich glaube, da klingelt was. Ja, hallo?
Hallo, ich bin Kai Brust. Ich bin Historikerin für queere Geschichte, vor allem für Transgeschichte im 20. Jahrhundert. Und ich habe euch die Geschichte von Ernst Kubbe mitgebracht, einer transmännlichen Person, die im Kaiserreich geboren ist und bis 1969 tatsächlich noch lebte. Also die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus überlebte. Kubbe ist am 5.5.1887 in Berlin geboren. Also tatsächlich wissen wir, dass Kubbe seit circa 1905, 1906 angefangen hat, Männerkleidung zu tragen. Da war er circa 18 Jahre alt. Das wissen wir durch Selbstaussagen und durch einen Brief der Gestapo. 1911 wurde er dann auch bei der Berliner Polizei registriert als, also in Anführungszeichen, Lesbierin. 1914 hat er dann die Erlaubnis bekommen zum Tragen von Männerkleidern. Das war eine Art Duldung durch die Polizei, mit der auch eine Registrierung einherkam, die bereits im Kaiserreich ausgestellt wurde. Das erste Mal, soweit ich weiß, 1908 oder 1909 für einen anderen Transmann und was später bekannt wurde als der sogenannte Transvestitenschein. Der war schon so gedacht, dass man den auch mit sich führte. Wir kennen noch ein Exemplar des Transvestitenscheins, das die Zeit überdauert hat. Das einzige, das wir kennen, das ist der Transvestitenschein von Gerd Katter. Katter war eben auch eine transmännliche Person und hat diesen Transvestitenschein gegen Ende der Weimarer Republik erhalten. Ja, und wir wissen das auch, dass man diesen Schein quasi mit sich tragen würde, weil dieser Schein auch so gefaltet war quasi, also der Schein von Gerd Katter, dass er in eine Hemdtasche passte beispielsweise. Und während des Ersten Weltkrieges, da lebte Kubbe eben auch als Mann. Er arbeitete damals von 1914 bis 1915 circa als Diener bei Adolf Jahndorf. Das war ein jüdischer Kaufhausbesitzer, der auch das KDW gegründet hat und 1918 dann als Kutscher für zwei Wäschereien. Und das war auch ein Beruf, den er weiter ausgeübt hat. Also in Ernst Kubbes Biografie, da zeigt sich etwas, was für viele Transpersonen auch heute noch eine besondere Wichtigkeit hat, nämlich der Wunsch nach einer Vornamensänderung. Und wir kennen eine Akte von 1926, 27, wo eben Ernst Kubbe bereits versucht hat, den Vornamen zu ändern. Mit diesem Antrag auf Vornamensänderung versuchte Ernst Kubbe eben, die Behörden davon zu überzeugen, dass er seinen selbstgewählten Vornamen, nämlich Ernst, tragen konnte, dass er eben auf den Ausweispapieren auch so verzeichnet wurde. Leider gelang es ihm allerdings nicht, 1926, 27 diesen Antrag durchzubringen. Tatsächlich waren ab 1920 Anträge von Transpersonen möglich, beim Justizministerium den Vornamen und das schafften auch einige Personen, allerdings häufig durch Rechtsbeistand, durch einen Anwalt, nämlich den Anwalt des Instituts für Sexualwissenschaft, Walter Niemann, gemeinsam mit Magnus Hirschfeld, einem jüdischen homosexuellen Sexualwissenschaftler, der auch dieses Institut für Sexualwissenschaft gegründet hatte 1919, hatte der Anwalt des Instituts für Sexualwissenschaft beim Justizministerium Lobbyarbeit betrieben, um eben eine Vornamensänderung möglich zu machen für Transpersonen. In Ernst Kubbes Biografie sehen wir immer wieder, dass er versucht, eben diese Vornamensänderung durchzusetzen, was ihm in der Weimarer Republik leider nicht gelingt. Unter der NS-Herrschaft versucht er es dann wieder, ist aber leider nicht erfolgreich, tatsächlich dadurch, dass unter der NS-Herrschaft die Gestapo das sogenannte Homosexuellendezernat in Berlin übernahm, wurde dann eben die Gestapo aufmerksam auf ihn durch den Namensänderungsantrag und überwachte ihn dann und stellte dann fest, dass er weiterhin Männerkleidung trug, obwohl ihm quasi 1933 schon der sogenannte Transvestitenschein entzogen worden war. Das nahm dann die Gestapo zum Anlass, Ernst Gubbe zu inhaftieren und ihn im KZ Lichtenburg zu internieren. Im KZ Lichtenburg wurden unzählige queere Menschen inhaftiert und tatsächlich ist Ernst Gubbe aber wieder nach circa so 8 Monaten aus dem KZ entlassen worden. Und zwar mit der Erlaubnis, den Namen zu ändern und eben Männerkleidung zu tragen. Und das ist schon sehr außergewöhnlich. Wir wissen leider nicht, wie das zustande kam. Aber also im Großen und Ganzen war das dann ein Befehl des Stabs des Reichsführers SS, dass eben Ernst Gubbe wieder Männerkleidung tragen konnte und eben den Namen ändern durfte. Und mit dieser Namensänderung unter der NS-Herrschaft hat Ernst Gubbe quasi so eine Art Sonderregelung geschaffen, mit der dann tatsächlich, wir wissen noch von einer anderen Person in Österreich, die dann diese Regelung auch in Anspruch nehmen konnte. Also quasi eine andere transmännliche Person, der durch Ernst Gubbes Erfolg es eben möglich war, auch den Vornamen zu ändern. Wie ich ja schon gesagt hatte, Namensänderungen waren eigentlich ab 1920 möglich und unter der NS-Herrschaft wurde eben diese Namensänderungspraxis weiter durchgeführt, allerdings nicht mehr durch das Justizministerium, sondern durch das Innenministerium. Was aber gleich blieb, war, dass Transpersonen, wenn sie eine Vornamensänderung beantragten, nur aus einer sehr limitierten Liste von Vornamen wählen durften. Unter anderem waren das Namen wie Toni oder Gerd oder Alex. Und das waren eben Namen, die sowohl von Männern als auch von Frauen getragen werden durften. Und Ernst Gubbe musste eben dann auch einen dieser Namen wählen und konnte eben nicht den selbstgewählten Namen Ernst wählen. Später wissen wir relativ wenig von Ernst Gubbe. Es ist ja auch so, dass viele Transpersonen zu der Zeit, wenn sie es konnten, unauffällig eher lebten. Wenn sie eben passen konnten, also wenn sie als das Geschlecht, mit dem sie sich identifizierten, in der Öffentlichkeit leben konnten, ohne sozusagen, dass man sie als Transpersonen erkannte, war das häufig für Transpersonen eben die Möglichkeit, Stealth, nennt man das, Stealth zu leben, genau. Und also ich denke, das ist auch was, was Ernst Gubbe dann getan hat. Tatsächlich wissen wir eigentlich nichts über sein Leben zwischen kurz nach der Entlassung aus dem KZ und der Namensänderung bis zu seinem Tod. Er starb in Berlin-Spandau am 6. Mai 1969. Und zwar steht auf seiner Sterbeurkunde, dass er Arbeiter war. Das Einzige, was wir sonst noch aus seiner Sterbeurkunde wissen, ist, dass er nicht verheiratet war. Was mich so an ihm fasziniert, ist, dass er sich einfach die ganze Zeit nicht hat abbringen lassen, immer wieder und wieder eben diese Anträge zu stellen.
Oh wow, das war die Geschichte von dem Berliner Transmann Ernst Gubbe, die uns Kai Brust mitgebracht hat. Kai ist Historikerin für Transgeschichte im 20. Jahrhundert.
Ernst Gubbe wurde am 5. Mai 1887 geboren, also im Kaiserreich, hat dann durch die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus gelebt und ist in der Zeit der Studentenbewegung gestorben. Echt irre.
Und was ich dabei so krass finde, ist, also das Besondere, Ernst Gubbe hat wahnsinnig intensiv für seine Namensänderung gekämpft und also vehement, immer wieder, wenn eine Ablehnung kam, immer wieder neu probiert und also diese Bissigkeit, die da dahinter steckt. Und da sieht man mal, glaube ich, wie wichtig Identität einem Menschen ist und dass man da so hinterher ist und sich auch durch Androhung von Gefängnis und alles Mögliche, was die da mit ihm gemacht haben, dass man sich dadurch von nichts davon abbringen lässt.
Ja, mich hat die Geschichte auch total beeindruckt. Und es gibt noch mehr zu Ernst Gubbe. Kai hat nämlich bei der Forschung eine Dissertation eines Neurologen aus dem Jahr 1921 gefunden, in der Ernst Gubbe als Fall vorkam. Das könnte ein frühes Gutachten gewesen sein. Kai konnte das nicht ganz genau sagen. Aber wenn euch das interessiert, dann abonniert doch unseren Steady Newsletter. Da werden wir diesen Teil nochmal mit reinbringen und dann könnt ihr da noch mal mehr zu erfahren, wenn ihr das spannend findet.
Ja. So, wir kommen jetzt zu unserem Community-Teil. Ich habe mal in meiner Community, also bei Instagram, habe ich mal ein Video gemacht und habe darum gebeten, dass man verschiedene Fragen einreicht, was die Leute dann so interessiert. Und da habe ich mir jetzt eine Frage rausgesucht aus einem Kommentar, der unter dem Video geschrieben wurde. Da hat berührende-beratung-bs geschrieben: Mich würde interessieren, da ich selber in der Pflege bzw. Betreuung tätig bin, ob man sich auch darum kümmert, dass Pflegestandards für Transmenschen entwickelt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es definitiv für die Person angenehmer sein könnte, wenn es schon Standards dann gibt, wenn sie dann irgendwann mal pflegebedürftig werden. Was glaubst du denn, was da für Herausforderungen auf eine Transperson zukommen, wenn sie irgendwann alt ist und in die Pflege muss?
Das ist eine total spannende Frage, und ich finde so Kultursensibilität im Pflegekontext auf dem Schirm zu haben echt ganz wichtig, und da auch an Transmenschen zu denken, finde ich auch super, super wichtig. Keine Ahnung, also ich kann mir vorstellen, dass der Name eine Herausforderung, also dass das eine Herausforderung sein kann. Ich weiß nicht, wie es im Alter mit Hormontherapien ist, ob das noch ein Thema ist und wie man dann auch mit OPs umgeht. Also
mit dem Namen und Geschlechtsantrag stimme ich dazu. Das ist eigentlich ein Leben lang ist das eine Herausforderung. Es besteht immer die Gefahr, dass du irgendwie geoutet wirst oder dass jemand aufgrund deines medizinischen, biologischen Körpers irgendwie in eine Kategorie oder anders behandelt wirst. Also Behandlungsstandards werden ja auch oder Medikamente werden beispielsweise immer auf den Standards von Männern gemacht, die dann auch für Frauen verabreicht werden und so weiter. Ne? Wenn dann keine Berücksichtigung stattfindet, dass jemand vielleicht eine Hormontherapie macht und man weiß nicht, dass diese Person trans ist, man muss immer darauf achten, die Person kann sich vielleicht gar nicht mehr um sich selbst kümmern und die Pflege weiß nicht, dass da eine Hormontherapie stattfindet. Das muss immer die richtige Dosierung dann weiterhin durchgeführt werden. Ein anderes großes Thema ist halt auch, wie du gesagt hast, Operationen. Also wenn Operationen, ich sag mal im Genitalbereich Operationen durchgeführt wurden, dann muss das, also ich sag das jetzt mal ganz salopp, regelmäßig benutzt werden, damit das nicht wieder zuwächst, bei einer Transfrau beispielsweise, ja. Und das heißt, man muss eigentlich regelmäßig auch irgendwie einen Geschlechtsverkehr haben. Am Anfang muss man, nach einer Operation muss man bougieren, heißt das. Da wird mit Dildos wird da halt nachgeholfen. Und wenn das im Alter oder es wird nicht mehr regelmäßig benutzt, dann besteht immer so die Gefahr, dass das irgendwann auch zuwächst. Und deshalb muss die Pflege wissen, wie man damit umgeht. Und das ist ja ein wahnsinnig intimer und sensibler Bereich. Da muss eine Pflege halt auch darauf vorbereitet werden. Und ich kenne Menschen, die da daran arbeiten, im Alter, wenn Transmenschen pflegebedürftig werden, da Empfehlungen auszusprechen, so eine Art Leitfaden oder Richtlinie irgendwie rauszugeben.
Das wissen nicht Betroffene und nicht Transmenschen ja wahrscheinlich in der Regel nicht. Das ist voll interessant, das zu erfahren.
Das können wir dann auch noch in unseren Steady-Newsletter vielleicht mit aufnehmen.
Ja, die Community-Frage, die stellt immer gerne. Den Kontakt, wie ihr uns erreicht, den findet ihr im Steady Newsletter oder aber ihr kontaktiert Julia über ihren Instagram-Kanal, oder Julia?
Instagram, man kann mir auch eine E-Mail schreiben, also über mehrere Wege.
Vielleicht hast du den Sound gehört deines E-Mail-Fachs. Da dürfte nämlich gerade was angekommen sein. Ich habe nämlich das anfangs erwähnte mysteriöse Objekt dabei und das habe ich dir gerade per E-Mail geschickt. Guck dir das doch mal an, Julia, und sag mir, was du da siehst.
Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt da? Moment. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ich sehe einen Donut.
Okay, ja, genau das Objekt habe ich heute mitgebracht. Ich habe einen Donut mitgebracht in unsere erste Folge von Unboxing Trans.
Jetzt musst du mir den Bezug erklären.
Das mache ich total gerne. Wir sehen einen Donut und der Donut soll sozusagen stellvertretend sein für einen Protest, der sogenannte Cooper Donuts Riot oder auch einfacher der Donuts Riots. Das war ein Protest, der im Mai 1959 in L.A. passierte, in einem Diner. Und zwar in einem Diner, wo sich Transpersonen, Sexworkerinnen und Drag Queens aufhielten und wo regelmäßig Polizeigewalt passierte. Bis zu diesem legendären Tag im Mai. Da haben nämlich die Menschen in diesem Diner zurückgeschlagen. Und es gibt einen Report, darin steht, ich lese mal ganz kurz auf Englisch, aber es ist ganz kurz, Trans workers have long faced regular brutality. One night in May 1959, they fought back, hurling donuts, coffee cups and trash at the police. Also, an diesem einen Tag, man weiß das genaue Datum nicht, aber es war ein Tag im Mai 1959, haben die Transpersonen sich die Gewalt der Polizei nicht länger gefallen lassen und haben mit Donuts, deswegen das Bild des Donuts, mit Kaffeebechern und mit Müll gegen die Polizei geworfen. Und ich finde das deswegen so spannend, weil...
Das ist ja lange vor den Stonewall Riots, bevor...
Ja. Es ist 10 Jahre vor Stonewall und das heißt einfach, es ist eine noch früher sichtbare Aufstandsaktion gegen Polizeigewalt und ist eine weitere Geschichte des queeren Widerstands, von der man relativ wenig weiß. Und Stonewall kennen ja echt total viele Leute, auch weil also gerade ist ja zum Beispiel jetzt, wo unsere Folge rauskommt, ist ja auch immer noch Pride. Die Pride-Festivitäten auf der ganzen Welt sind ja sozusagen beziehen sich ja zurück auf den Stonewall-Aufstand in New York City. Und ich finde es einfach mega spannend zu erfahren, dass es auf der anderen Seite in den USA auch schon mal eine Gegenwehr gegeben hat. Und das habe ich dir heute mitgebracht. Oder euch oder uns.
Finde ich voll gut, weil ich wusste nicht, dass es das gibt. Und also ich kann mir gut vorstellen, also Polizeigewalt gegen queere Menschen war ja lange Zeit in Deutschland auch oder in den USA. Das war ja gang und gäbe. Die sind ja überall schikaniert worden. Die Polizei haben Razzien in verschiedenen Bars durchgeführt. Übrigens habe ich jetzt gelesen, das war in welchem Ort, das müsste ich nochmal nachschauen. Hat es wieder so eine Razzia gegeben bei einer Dragshow. Gerade jetzt im Mai war das gewesen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das in den USA wieder anfängt. Aber dass sich da immer wieder mal Leute dagegen aufgelehnt haben, davon hört man wenig. Und also mein erstes Mal, wo man das so in Verbindung bringt, waren halt die Stonewall Riots. Und dass es da schon viel früher was gegeben hat, das finde ich echt stark. Und da müsste man vielleicht mal eine Historikerin fragen, ob es da vielleicht noch mehr solche Vorfälle gegeben hat. Das wäre bestimmt, kann man das gut recherchieren. Würde mich sehr interessieren.
Ja, müssen wir aber Kai mal fragen. Ich finde auch, das ist ganz spannend und ich möchte aber auch ganz kurz noch die Referenz und Quelle nennen, wo ich das her habe. Ich habe nämlich ein ganz tolles Buch, das heißt Herstory in 99 Objects und daraus habe ich die Geschichte mit den Donut Riots auch gefunden. Aber Julia, es ist unsere erste Folge und ich habe noch ein zweites Mitbringsel dabei.
Ich bin gespannt.
Mein zweites Mitbringsel ist eine Filmempfehlung. Der Film heißt Will and Harper und diesen Film möchte ich wirklich allen Menschen ans Herz legen. In dieser Dokumentation wird die Geschichte einer Freundschaft zwischen Harper Stewart erzählt, die in der Corona-Zeit transitioned ist, und Will Ferrell. Will Ferrell kennt man, also der ist wirklich in so Quatschfilmen, aber in sehr, sehr lustigen Quatschfilmen zu sehen. Und er war ganz, ganz lange bei SNL, Saturday Night Live. Also das ist sozusagen die Crème de la Crème an Comedy aus dem amerikanischen Fernsehen. Und Harper Stewart war dort Headwriter, also ist auch eine Person, die mit Humor ihre Brötchen verdient hat. Es sind also zwei Menschen mit sehr speziellem Humor und zwei Menschen, die eine mehrjahrzehntige Freundschaft verbindet. Will bekommt nach Jahrzehnten ihrer gemeinsamen Freundschaft eine E-Mail, in der Harper ihm erzählt, dass sie jetzt eine Frau ist. Und in Wills Reaktion schlägt er ihr vor, einen gemeinsamen Roadtrip durch die USA zu machen, einmal quer von New York bis nach Los Angeles, weil das etwas war, was Harper total gerne und immer wieder gemacht hat, quer durch die USA zu reisen und weil sie glaubt, dass sie das jetzt als Transfrau nicht mehr mit Sicherheit machen kann. Und das klingt ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich ein ganz, ganz besonders tolle Doku. Die ist total tief und authentisch. Und wir sehen, wie eine Freundschaft immer tiefer wird, wie Will Harper irgendwie versucht, alle Schlechte vom Hals zu halten. Mhm. Aber auch Harper, wie Harper ihre Frau stehen will. Und auch zum Beispiel in Situationen in einem Roadstop im Hinterland, wo wenig freundliche Reaktionen zu erwarten sind. Und wir sind dabei, wie die beiden etlichen Menschen begegnen und wie diese Menschen ihnen zurückbegegnen. Und da ist mal überraschende Sympathie dabei, aber auch mal wirklich böser Hass. Und es ist eine insgesamt lustige, wichtige und bewegende Doku, die auch den Struggle eines Menschen zeigt, nämlich Harper, die die große Entscheidung der Transition gegangen ist, und eines anderen Menschen, nämlich ihres Freundes Will, der sich da einfühlen möchte und der viel wissen will und Fragen stellt und unterstützen möchte. Und ich finde, weil das heute unsere erste Folge ist und weil es hier auch um Freundinnenschaft und Allyship und Verbindung geht, ist das ein Film, den ich wirklich heute noch mitbringen will. Und Will & Harper läuft auf der Plattform, die so dudum macht.
Schaue ich mir auf jeden Fall gerne an. Danke für diesen Hinweis.
So, und es geht ja noch weiter. Kulturtipps sind ja auch noch Teil unseres Podcasts.
Was hast du denn da mitgebracht? Ich bin ganz gespannt.
Okay, also ich habe auch zwei Sachen mitgebracht. Und zwar einmal eine Ausstellung, die in Berlin läuft, im Schwulen Museum. Die läuft noch bis zum 4. August 2025. Und der Titel der Ausstellung ist Young Birds from Strange Mountains. Queere Kunst aus Südostasien und seiner Diaspora. Und das ist eine Ausstellung, die ist ein Gemeinschaftswerk vom Queer Museum Hanoi, dem Queer Indonesia Archive und dem Schwulenmuseum eben in Berlin und zeigt Arbeiten von queeren KünstlerInnen aus der Region, insbesondere aus Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia und Kambodscha. Und ich bin total gespannt, mir die anzugucken, weil wir da aus der Region relativ wenig wissen. Neulich kam zu einer Nachrichten zum Beispiel die Info, dass die gleichgeschlechtliche Ehe jetzt in Thailand legalisiert ist. Ja, aber es sind wohl noch andere Fortschritte erzielt worden. Und im Ausstellungstext steht zum Beispiel etwas von einem islamischen Internat für Transgender-Personen in Indonesien. Also ich bin einfach total gespannt, was sich da entdecken lässt über Länder, über die wir vielleicht auch ein bisschen klischeehafte Bilder haben. Und gerade was queeres Leben anbelangt, das werde ich auf jeden Fall mir angucken und wenn ihr mögt, berichte ich da auch von. Wie gesagt, bis zum 4. August in Berlin. Und dann ist noch was in deiner Region, Julia. Und zwar ist gerade eine Wanderausstellung der Magnus-Hirschfeld-Stiftung in Wuppertal zu sehen. Und die Ausstellung heißt Gefährdet leben queere Menschen 1933 bis 45. Also deckt auch so ein bisschen das Thema ab, was uns Kai heute mitgebracht hat von Ernst Kubbe. Die läuft bis zum 20. Juli im Wuppertaler Rathaus und zieht dann weiter. Die nächste Station ist dann Göttingen, da allerdings erst im Oktober. Genau. Und das sind die Kulturtipps unserer heutigen Folge. Hast du vielleicht noch was, Julia?
Also ich hätte jemanden aus meinem Freundeskreis, die in Köln ein Stück aufführen, das nennt sich Queere Revolution. Das ist die Geschichte von mehrere Personen, die sitzen in einer Kneipe und das ist eine Person, die spielt einen Damenimitator, wie man das früher genannt hat. Und die reden dann darüber, wie die Zeiten damals sind. Das spielt so in den Anfängen der queeren Bewegung, der queeren Proteste und so. Und da ist dann einer von den jüngeren queeren Menschen, der ständig dazu aufruft, wir müssen jetzt protestieren gehen und warum sitzt ihr denn hier und so weiter. Und die sich gegenseitig immer so voll ermutigen und eine Person immer sagt, nein, es ist doch alles bequem, so wie es jetzt gerade ist und wir sollen da niemanden auf die Füße treten und so. Und das finde ich ein super schönes Stück, was ich jetzt auch schon zweimal oder dreimal sogar schon gesehen habe, weil es einfach so wahnsinnig gut ist. Und das geht jetzt tatsächlich in die Verlängerung. Und soll jetzt im Sommer nochmal neu aufgeführt, also wieder aufgeführt werden. Und da bin ich sehr gespannt. Ich werde das auch wieder über meine Kanäle dann nochmal bewerben. Aber das ist ein wahnsinnig gutes Stück, in dem ich auch schon viele Cis-Hetero-Menschen mit eingeladen habe oder denen das empfohlen habe.
Ach cool.
Das möchte ich gerne auch hier als Kulturbeitrag beisteuern.
Also unsere Tipps findet ihr auf jeden Fall auch in einem Steady-Newsletter und die Info dazu wird in den Shownotes sein. Genau, das waren die Kulturtipps.
Jetzt kommen wir zu unserem Angstkatzenhäschen. Das Angstkatzenhäschen beschreibt einen Preis, den eine Person, ein Mensch, eine Institution oder wer auch immer für besondere Transfeindlichkeit ausgezeichnet wird.
Ein Antipreis.
Genau. Und das soll immer an Menschen gehen, die sich entweder in der Öffentlichkeit negativ über Trans-Themen geäußert haben, die irgendwelche Narrative reproduzieren oder auch gezielt Transmenschen unsichtbar machen wollen. Und genau das ist nämlich gerade mit der neuen Bundesregierung passiert. Das hat nämlich die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Sie hat zum Internationalen Tag gegen Homophobie und Transfeindlichkeit eine Pressemitteilung rausgegeben, wo es um die Beflaggung des Bundestages, des Reichstagsgebäudes geht und hat gesagt, wir hängen jetzt die Regenbogenfahne aus. Wir werden sie aber nicht mehr für den CSD und andere Veranstaltungen, sondern nur noch zu diesem einen Tag jetzt. Und hat aber in ihrer Pressemitteilung nicht mit einer einzigen Silbe das Wort Trans irgendwie aufgegriffen. Und das ist eine gezielte Unsichtbarmachung, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach strategisch, das war kein Zufall, das ist Absicht, hat immer wieder von Homosexualität gesprochen und dann den Fokus da drauf gelenkt, das ist ja die einzige Nationalflagge, die deutsche Fahne, die ist ja die, die alle abbildet und so weiter und hat aber mit keiner Silbe irgendwie trans erwähnt und das auch, dass wir auch einen Rechtsruck haben und dass queere oder insbesondere Transmenschen besonders im Fokus von queer oder Transfeindlichkeit liegen. Und deshalb möchte ich gerne der Bundestagspräsidentin dieses Angstkatzennäschen überreichen.
Oh ja, das hat sie auf jeden Fall verdient. Here we go. Das ist für Sie, Julia Klöckner. Aber warte mal, wo Antipreise vergeben werden, werden ja auch Blumensträuße vergeben. Es gibt ja Gott sei Dank auch Leute, die UnterstützerInnen sind und sich stark machen. Wen möchtest du heute mit einem Blumenstrauß beehren, Julia?
Der goldene Blumenstrauß geht heute auf jeden Fall an die LSU. Und die LSU ist eine Organisation, ein Teil der CDU, also LSU bedeutet Lesbische Schwule Union. Und es gibt tatsächlich auch innerhalb der Union queere Menschen, die sich für queere Themen einsetzen und auch für Trans-Themen stark machen. Da gibt es zwar oftmals auch unterschiedliche Positionen, aber die LSU, der haben wir es zu verdanken, dass wir in dieser neuen Bundesregierung wieder eine Queerbeauftragte haben. Das habe ich aus internen Kreisen erfahren, dass wir waren alle sehr verwundert, dass es überhaupt eine Queerbeauftragte gibt, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass es mit dieser Bundesregierung so etwas, so ein Amt weiter fortgeführt wird. Und plötzlich aus heiterem Himmel hieß es: Achtung, wir möchten euch gerne die neue Queerbeauftragte vorstellen. Dann bin ich zu einem Treffen eingeladen worden, habe sie auch kennengelernt und dann habe ich so im Hintergrund so mal ein bisschen rumgefragt und habe gesagt, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu? Und haben alle gesagt, das haben wir der LSU zu verdanken. Und deshalb geht der goldene Blumenstrauß jetzt an die Lesbische Schwule Union. Vielen Dank.
Total super. Applaus. Applaus. Ja, huch, wir sind am Ende. Blumenstrauß vergeben. Die Sendung ist vorbei. Erste Folge im Kasten, Julia.
Sehr schön, ich freue mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wann hören wir uns denn wieder?
Also wir hören uns wahrscheinlich früher wieder, aber die nächste Folge unseres Podcasts gibt es dann in 4 Wochen.
Super, ich freue mich drauf.
Gleichfalls.
Schönen Tag noch.
Dir auch. Ciao.